Ja, also willkommen zur letzten Vorlesung in diesem Semester. Ich muss bloß ein Schmunzeln, das war richtig voll heute. Also, toll, dass zum Abschluss nochmal alle erscheinen. Ja, es geht eigentlich nur noch um ein Thema, ne? Also um die Klausur. Und auch die Übungsleiter werden die Woche dann nochmal ein paar Dinge speziell für die Klausur machen. Sie können jetzt nochmal fragen und löchern, was Sie gern wissen möchten. Hoffentlich kann ich es beantworten. Und ich gehe jetzt auch nochmal durch die Folien und setze da gewisse Schwerpunkte, ne? Was Sie sich da besonders anschauen sollen. Und was ich denn heute, das brauchen wir jetzt nicht. Also ich fange an mit dem Kapitel 1. Ja. Und da haben wir uns, ja, also nochmal zum Ablauf an sich. Wahrscheinlich hat ja keiner von Ihnen schon eine mündliche Prüfung aus dem Abitur hier in der Uni gemacht. Also das Ganze läuft so ab. Die Prüfung findet erstmal in den heiligen Räumen meines Büros statt. Also aus dem Aufzug, wenn Sie rauskommen, rechts. Einfach gerade durchlaufen, laufen Sie ins Sekretariat rein und dann rechts. Ich komme auch nur durchs Sekretariat raus. Andere Chance habe ich nicht, ne? Klassisches Vorzimmer-Sekretariat. Aufteilung. Und ja, und da wird es dann so ablaufen, man sitzt dann an dem Tisch und da sitze ich, da sitzt der Beisitzer, das ist dann entweder der Johannes oder der Jakob oder vielleicht jemand anders und da sitzen Sie. Dann werden wir Sie genau aus die Zange nehmen, ne? Und dann gibt es ein Blatt Papier für Sie. Der Beisitzer, der protokolliert damit, der hat dann die Aufgabe, zu notieren, was ich für Fragen gestellt habe und auch ein bisschen mit zu protokollieren, was für Antwort kam, mit Hilfe von Plus, Minus, nee, da gibt es so ein Schema. H heißt mit MH heißt mit Hilfe, R heißt richtig, Z heißt zögernd, da kann man auch kombinieren, ZHR, zögernd, Hilfe, richtig. Also das heißt, es kam irgendwann mal richtig raus. Ja. Oder F. F steht für falsch. Okay, und dann läuft das Ganze 30 Minuten und haben Sie versichert, wenn ich merke, dass da irgendwo recht dünn ist, dann bohre ich jetzt da nicht lang nach, ne, damit die 30 Minuten dann da verstrichen sind, dann habe ich absolut nichts gewusst, raus, durchgefallen, sondern gehe ich zum anderen Thema über. Das ist eigentlich der Vorteil von der mündlichen Prüfung, ne? Man kann halt das Ganze ein bisschen individuell steuern. Ja. Dann nicht erschrecken, ich habe es schon letzte Woche schon gesagt, ich setze immer 45 Minuten Zeitschlitz an, weil nach 30 Minuten gehen Sie dann raus und dann mit dem ganzen Wechsel, bis die ganzen Dinge da ausformuliert, die Formulare ausgefüllt sind. Und ich diskutiere dann mit dem Beisitzer die Note und dann bitten wir Sie wieder rein und Sie erfahren die Note sofort. Okay. Gut, ja, dann gehen wir doch mal an. Was haben wir denn im Kapitel 1 so gemacht, was wichtig ist? Alles? Tja, gut, diese Terminologie, die ist irgendwie Beiwerk, ne? Die sollte man halt, ich werde jetzt nicht direkt fragen, aber vielleicht kommt dann in der Diskussion auf, was ist eine Dreiecksmatrix und so weiter im Zusammenhang mit der Rücksubstitution, dann, oh. Dann fällt Ihnen das eh auf. Ne? Also dann fällt es eh sozusagen ab, dass man das dann wissen muss. Ja, wir schauen uns halt mal die direkten Löser an. Ne? Und zwar mit der Rücksubstitution. Also direkte Löser ist ein Thema. Die Rücksubstitution. Das haben wir ja hier gemacht, ne? Da haben wir ja schon eine Dreiecksmatrix gegeben gehabt und dann geht es, das muss man halt dann erklären, wie das dann zurückgeht. Vielleicht auch mit Hilfe von einem kleinen Beispiel oder so. Und ja, letztendlich kommt dann halt sowas raus und dann können Sie sukzessive die einzelnen Variablen mit einer einfachen Division bestimmen. Und C-Programme müssen Sie jetzt nicht schreiben. Aber so Pseudocode sollten Sie schon darstellen können. Also den müssen Sie halt lernen und am besten auch verstehen. Wenn Sie das alles auswendig lernen wollen, das wird hart. Das kann man nur begreifen, denke ich, im Kopf behalten, wenn man es auch irgendwie verstanden hat, wie es funktioniert. Also sowas wünsche ich mir dann schon, dass wir so eine Notation dann da hinschreiben können. Pseudocode von dieser Rücksubstitution. Ja, bei der Rücksubstitution ist dann interessant die Darstellung der Datenabhängigkeiten und daraus abgeleitet die Möglichkeiten der Parallelisierung. Das kann man ja anhand von diesen Graphen dann da bestimmen. Ups. Und ja, dann haben wir uns ja verschiedene Möglichkeiten angeguckt. Die schauen Sie sich halt auch an. Und erklären mir, wie kann man zeilenorientiert oder spaltenorientiert parallelisieren. Ja. In dem Zusammenhang wäre dann noch interessant, wenn Sie mir dann auch noch die Aufwände dafür erklären können. Ja. Okay. Und vielleicht noch diese Grafik. Wie kann man die dann interpretieren? Schauen wir mal dazu. Folie 27. Okay, und dann die Gauss-Elimination. Es ist ja dann irgendwie naheliegend. Meine 3x-Matrix haben wir erstmal nicht gegeben. Wie kommt man dann zu dieser 3x-Matrix? Also die Gauss-Eliminierung. Und das halt dann auch in eigenen Worten erklären, wie das funktioniert. Hier ein Beispiel. Und da wäre es natürlich auch noch toll, wenn Sie den Pseudocode wüssten. Okay, der Pseudocode, ich denke, der passt dann schon. Und da können Sie mir dann erklären, wie man parallelisieren kann, anhand von dem Pseudocode. Ja, also wo sind hier die parallelisierbaren Anteile? Und genau, dann haben wir das Problem, wenn Sie sich noch erinnern, dass man irgendwie Zahlen durcheinander dividieren muss, die von den Größenverhältnissen sehr unterschiedlich sind. Große durch kleine Zahlen und so Dinge. Ne? Und Problem, numerische Stabilität. Und was tut man dagegen? Erinnern Sie sich noch, man sucht in der Spalte das größte Element, die Pivotisierung, und macht dann einen Austausch. Oder in der, ebenso in der, ja, also sucht in der Spalte das größte Element und tauscht dann die Zahlen aus. Jo, okay. Ja.
Reicht es dann zu wissen, dass man halt sagt, okay, ich suche von der Spalte nach dem größten Element oder sagen wir dann auch ungefähr noch dazu sagen, was das für ein Aufwand wäre, wenn man dann halt in der kompletten Matrix quasi nach dem größten Element sucht? Denn man kann ja sowohl Spalten als auch die Zeit.
Ja. Ja. Diskutieren Sie das sozusagen die gesamte Problematik durch? Okay, ne? Numerische Stabilitätsfragen. Und genau, wie kriegt man das dann dahin? dass man, was es dann lästig wäre, wenn wir dann die ganzen Zahlen wieder tauschen müssen. Also arbeiten wir mit Referenzen. Ja, das heißt, wir haben eine Liste, also ein Feld von den einzelnen Zahlen und tauschen nur die von Zeigern auf die einzelnen Zahlen und wir tauschen nur diese Zeiger aus im Feld. Ja, müssen wir also nur einen Zeiger tauschen, anstatt 1000 Elemente in einer Zeile. Okay. Weil wenn Sie den anderen Pseudocode dann hinbekommen haben, dann ist es ja gar Kunst mehr, dort einfach bei den Zeilen überall nur noch log und die entsprechende Variable zu schreiben. Okay, das MPI vergessen Sie. Und das hier auch. Das wird dann zu viel, dem Pseudocode nicht. Bis wir den hergeleitet haben, sind die 30 Minuten dran. Okay, und dann, ja, also das hier dann eher zahlenorientierte und in Pipeline verarbeitende Zahlen, so in der Diskussion, ne, wie wir es hatten. Okay. Schön wäre natürlich, wenn Sie dann auch immer noch die, ohne dass Sie es jetzt großartig herleiten müssen, die Groß-Ohne-Notation wissen. Okay, spärlich gefüllte Matrizen lassen wir weg. Wir kommen dann gleich zu den iterativen Lösern.
Ja, bitte. Wenn man jetzt nicht mehr auf die ganzen O-Notationen kommt oder den Aufwand kommt durch die Folien, steht es in dem Buch nochmal drin?
Ja. Okay. Ja. Und das Buch ist ja, also das Kapitel, ist ja alles im sollte alles im Stodon drin sein. Also bitte auch nochmal lesen, das empfiehlt sich das schon. Ja, und dann haben wir die iterativen Löser. Ah, ich muss eher aufpassen, dass dieses Kapitel da vorne nicht mehr zu viel Zeit, also wir sicherlich nicht alles da irgendwie so richtig dran nehmen können, weil sonst frisst uns das zu viel Zeit von den 30 Minuten. Ja, was ist der Vorteil, ne, von diesen iterativen Lösern? Das interessiert mich jetzt, sagen wir mal, mehr so auf einer qualitativen Basis. Vorteil. Und benötigt weniger Speicher als direkte Verfahren. Ne? In dem Zusammenhang hat es ja ein bisschen was zu tun. Aber mit den vielen, viele Null-Elemente in der Matrix hat, vermeiden ferner Berechnungen auf Null-Elementen, sparen damit viele Berechnungen. Das schauen Sie sich alle nochmal an. Habe ich im Prinzip jetzt gleich die Antwort mitgegeben. Genau, und das Grundverfahren ist ja diese Fixpunktgleichung. Darauf geht ja eigentlich alles zurück. Also das Richardson-Iterationsverfahren. Da hätte ich dann auch ganz gern, dass ihr das durchaus mal hier so, wie es da hergeleitet ist. Finde ich ganz einfach. Dass sie mir das sagen können. Okay. Ja. Und dann eigentlich nur noch diese Iterationsvorschrift, genau. Auf die möchte ich dann schon kommen, oder sollten Sie kommen. Okay, und dann wird ja, und dann zeigen Sie mir einfach, wie das Ganze hier dann eingesetzt wird fürs Jacobi-Verfahren und für Gauss-Seidel. Also Folie 55. Okay, das ist die Darstellung dann um 57. Und dann bin ich zufrieden. Und das soll es jetzt dann gewesen sein. Ach so. Okay, das soll ich noch nicht draufstehen. Dann einfach nur noch die Idee von den konjugierten Gradientenmethoden. Folie 64 ist es dann. Boah, da wird es noch mehr draufstehen. Das ist einfach zu viel. Thank you. Folie 55 und dann halt noch den Gausseidel. Folie 57. Gut, jetzt habe ich nur draufstehen, Relaxionsverfahren, Präkonditionierung. Ach, das lassen wir weg. Aber nur noch die, von der Idee her. Konjugierte Gradientenmethode. Also das ist dann die Folie und die Stimmt's. 64. Ja, okay, von der Konvergenz, dass man nicht so ein Zickzack geht, sondern geradlinig. Das soll es jetzt dann aber gewesen sein zu Kapitel 1. So, dann gehen wir mal zu Kapitel 2. Ja, da haben wir uns mit der numerischen Integration beschäftigt, ne? Und ja, Mittelpunktsregel. Ich will das eigentlich kurz machen, weil es ist mal. Also erstmal, was ist numerische Integration? Und dann halt die zwei Verfahren. Die Mittelpunktsregel. Also Folie 3, 4. Und die Trapezregel. Folien 6, 7, 8. Okay, Anfangs- und Randwertprobleme lassen wir weg. Gut, ja, ne, schauen wir es uns nochmal kurz an. Da ist es auch gut, wenn man zumindest diese Formel dann hier kann. Ne? Und also die ersten Folien 4 und 5, also dann bitte auch mit den Formeln und mit der entsprechenden Herleitung, also mit der Wertung und dann bei der Trapezregel, ja, so wie es da steht. Okay, bei der, da können Sie sich ein bisschen knapper halten. Da reicht vielleicht das für n gleich 3.
Was reicht jetzt bei der Trapezregel?
Naja, das für n gleich 3. Und letztendlich kommt dann das hier raus. Ja, wenn man es so ein bisschen grafisch darstellen kann, ist natürlich auch noch hübsch. Ne, das wäre die Simpson-Regel. Ja, lassen wir weg. Ne, die nicht. Okay, Simpson-Regel lassen wir weg. Habe jetzt einfach auf meinem Zettel hier stehen. Und Anfangs- und Randwehrprobleme lassen wir jetzt auch mal weg. Zumindest hätte ich auch nicht mit reinnehmen können, aber. Letztes Jahr, genau.
Bei den Anfangsproblemen, da können noch das Newton-Verfahren dazu. Also das muss dann, das streichen wir dann auch noch.
Ja. In dem Sinne. Okay. Das ist alles ein Haufen viel Numerik. Und schließlich ist es ja C2, nicht irgendwie Numerik Light. So, dann kommen wir jetzt mal zu dieser Performance-Optimierung. Das war Kapitel 3. So.
Was ist das? Schauen wir uns mal an.
Ja. Deswegen halt dann auch die. Das hat man ja am Beispiel dieser numerischen Integration gemacht nach der Trapez-Mittelpunktregel. Okay, ja, das habe ich ein bisschen modifiziert. Am Anfang haben wir erstmal allgemein hier genau dynamische Analyse, Profiling versus Leistungszähler. Was ist da der Unterschied? Ne? Methodik. So, und dann waren die ersten Dinge, anhand von dem Beispiel können Sie das dann auch gerne aufziehen, das mit dem Rocket Chip und so weiter, das lassen Sie mal weg, Perf und Liquid lassen Sie auch weg, das war jetzt mehr für die Übungsaufgaben gedacht. OpenMP wird jetzt auch nicht mehr großartig abfragen, das heißt aber natürlich trotzdem, dass Sie den OpenMP-Code lesen könnten. Ich kann Ihnen zum Beispiel einen Code hinlegen und Sie sagen mir, was da drin dann los ist oder wie man das verändert. Ja, zum Beispiel, dann hat man das mit dieser Integration da gemacht und dann war das erst einmal, wie man das parallelisiert. Okay. Und dann hat man hier ein Problem. Welches? Der Wetterbedingung, ja. Wenn das eine Variable.
Ja, der Rest ist halt global variabel.
Ja.
Wenn das halt
bei E
drauf zugeht,
kann
beides Wert
halt geschluckt
werden.
Exakt. Exakt. Also. Halbler. Wetterbedingung. Klar, in dem Zusammenhang. Sie müssen natürlich schon wissen, was das Pragma OMP parallel bedeutet. Jetzt können Sie ja gar nicht erklären, dass da Wetterbedingungen steht. Und ja, wie kann man das jetzt vermeiden? Ne? Auflösen durch Herausnehmen der gemeinsamen Variablen. Serielles Aufaddieren. Hier kritischer Bereich, serielles Aufaddieren. Also die Folien da alle angucken. Den Code würde jetzt da nicht verlangen, dass Sie den hinschreiben. Ach so, aber ich würde ihn dann vielleicht mit Reduktion. Das hier, mit Reduktion. Was bedeutet das und so weiter? Also, herausnehmen der gemeinsamen Variablen. Die Stichpunkte serielles Aufaddieren, serielles Aufaddieren ist aber schlecht, beziehungsweise, was heißt schlecht, es ist eben seriell, also macht man das mit Reduktion. Okay, gut. Dann hätte ich noch ganz gern, dass Sie mir das Loop Skewing bis zum, wo kann man da parallelisieren, so einen Graphen dahin malen, ne? Das ist das Entscheidende, wie muss man diesen Graphen partitionieren, so dass in einer Partition keine Knoten entstehen, die Datenabhängigkeiten innerhalb aufweisen. Dann kann ich die parallel ausführen. Okay, und das machen Sie bitte bis zum Wavelike Processing. Also, mal hier. Also Loop Skewing bis Wave-like Processing. Jo. Und dann hätte ich noch zum Schluss das Scheduling, was wir dann da gemacht haben. Also hier jetzt die Programme, die müssen Sie dann nicht mehr wissen. Einfach ist es vielleicht vorher. Das heißt, wissen also auf keinen Fall, müssen Sie die mir jetzt hinschreiben. Das wäre viel zu komplex. Allenfalls, ich lege sie Ihnen vor und Sie sagen mal, wo ist da der Hund begraben und wie wird das Ganze verbessert. Das machen wir nicht. Scheduling der Task, statisch dynamisch guided, das lassen wir weg. Aber, genau. Hoppla. False Sharing. Das möchte ich noch haben. False Sharing und wie man es lösen kann. Also das Problem darstellen, ja, und die möglichen Lösungen vorstellen. Gut, das wäre es alles zu Kapitel 3. Kommen wir zu Kapitel 4. Ich wische mal kurz die Tafel. Gut, Kapitel 4 war das mit der Fourier-Analyse. Ne? Tja, da würde mich erstmal interessieren, für was ist die eigentlich gut, die Fourier-Analyse? Dann haben wir dieses Beispielchen da, ja, mit der Spracherkennung zum Beispiel. Also Bedeutung Fourier-Analyse. Was war das nochmal? Seit dem Herrn Fourier wissen wir, dass man nicht mehr periodische Funktionen, zyklische Funktionen, sondern eigentlich jegliche Funktion als Überlagerung von Sinus- und Cosinusfunktionen darstellen können. Und die Fourier-Koeffizienten sind die Amplituden von bestimmten Sinus-Cosinus-Funktionen mit bestimmten Frequenzen. Das sind die Fourier-Koeffizienten. Ne? Und was ist das? Das ist es. Und was bringt das? Ich kann jetzt mit den Fourier-Koeffizienten zum Beispiel kodieren. Das heißt, ich schmeiß bestimmte Fourier-Koeffizienten raus und damit bestimmte Frequenzen. Und damit mache ich Komprimierung, weil man hohe Frequenzen gar nicht mehr hört und solche Dinge. Und damit kriege ich ja Datenreduzierung und die verbleibenden Koeffizienten, die kodiere ich irgendwie geschickt und übertrage eigentlich nur die Koeffizienten, jetzt mal grob gesagt. Ne? Ich übertrage eigentlich den Fourier-Raum und wenn ich das dann auf dem MP3-Player oder sonst irgendwo wieder darstellen will, mache ich im Prinzip eine inverse Transformation und gehe in den Signalraum wieder zurück. Okay, das bringt das Ganze. Deswegen ist es wichtig und wir haben uns vor allen Dingen mit der Berechnung der diskreten Fourier-Transformation beschäftigt. Okay, ja, das Beispiel schauen Sie sich halt hier an. Ne? Und so hätte man irgendwann einen Signalraum. Und das wären die entsprechenden Fourier-Koeffizienten, die man da berechnet hat. Und das sind die einzelnen Sinus- und Cosinus-Schwingungen, von denen ich erzählt habe. Und wenn ich die überlagere, dann kommt genau die Funktion hier raus. Und wunderbare Weise liegen genau die Signalpunkte auf dieser Kurve. So, wie berechnen wir das Ganze? Ja, wir machen das sozusagen bottom-up, ne? Indem Sie mit 2x2-Matrizen beginnen. Also wir entsprechen dann, wir konzentrieren uns dann immer auf Fourier-Transformationen von Quadratzahlen. Also von 2 gehen wir auf 4, 8, 16 und so weiter. Dann können wir das Ganze dann zerlegen in einfachere Strukturen. Okay, true. Also die Darstellung, Berechnung der diskreten Fourier-Transformation, das sind also die Folien 10 bis 12. Und dann das dritte ist eben die Darstellung der rekursiven Berechnung, Folien 13 bis 15. Ja, 16 kommen im Prinzip dann noch. Ne, Quatsch, das ist 13 bis
18.
Okay. Sehr schön. Ja, was hat man da noch? Den Butterfly, ja, den brauchen wir jetzt nicht. Ach. Parallelisierung erspare ich Ihnen jetzt auch. So, dann kommen wir auch schon zum Kapitel 5. Und das war die Sache mit dieser Radar-Applikation. Also eigentlich wollte ich das mal ausbauen, aber ich nehme jetzt den Mund nur mehr so voll. Da habe ich dann auch schon auch aus CE-Leute gefragt. Ich wollte aber jetzt im Wintersemester, bin im Forschungsfreisemester, da komme ich eh nicht dazu. Also ich wollte irgendwann mal, wenn Sie es dann noch interessiert, mal eine Vorlesung oder so ja, anbieten für autonomes Fahren und Algorithmen dafür für und deren Portieren auf angebettete heterogene Hardware. Und da wären das jetzt hier die Keimzelle, ne, also die Radar und der POC, der dann im folgenden Kapitel kommt, und die Sensorfusion. Jo, klar, genau. Irgendwann werde ich es dann schon machen. Insbesondere, weil ich am Freitag noch die freudige Nachricht bekommen habe von der Bayerischen Forschungsstiftung, dass wir ein neues Projekt bekommen mit Infineon, wo es um diese Dinge da geht. Okay. Ja, Also das finde ich jetzt eigentlich ganz gut, auch wenn Sie denken, so mache ich das, das kommt dann mit so einer Radar-Applikation rein. Aber das soll eigentlich der Kerngedanke von CE2 sein, ne? Also dass man auch noch durchaus mal physikalische Zusammenhänge sich erarbeitet und dann versteht und dann in der Prüfung auch darstellen kann, wie das funktioniert. Ja, das ist so der Gedanke. Es ist schon nicht bloß um Numerik gehen und nicht bloß um Performance-Optimierung, sondern kann ich mir tatsächlich mal ein Realweltproblem erschließen. Und das wäre jetzt eben diese Radaranwendung. Und wir gucken eigentlich nur auf den FMCW-Radar. Das lassen wir vielleicht mal weg. Aber die Folie, die möchte ich erklärt haben. Folie 5, 6, 7 ergibt sich damit irgendwie automatisch, ne, weil ich dann damit auf den Abstand schließen kann. Wir kommen hier auf die Geschwindigkeit. Und den kannst, also den Zusammenhang dann, Moment. Das da kann man sich schon erarbeiten. Und das mit den Mehrantennen, da reicht es mir dann eigentlich, wenn Sie mir sagen, dass man mit mehreren Antennen dann eben auch noch die Richtung bestimmen kann, wo das Ganze herkommt. Genau. Also da müssen Sie das jetzt dann nicht mehr alles noch mir mitteilen. Aber in dem Zusammenhang ist so eine Skizze da vielleicht ganz nett. Das heißt also bis Folie 11 CV, die Feinheiten, die lassen wir dann weg. Also Kapitel 5. Das ist also die Beamforming-Methode. Und zwar mit für diesen Frequency Mode Continuous Wave. Signalauswertung. Okay, also das waren dann, ja, stimmt das so? Folien 5 bis 11 klingt nicht viel, aber da ist, steckt natürlich eine Aussagekraft dahinter. Ne? Also, dass ich dann Fourier-Transformation da wieder anwenden muss, erstmal entlang einer Zeile und dann mache ich nochmal eine Fourier-Transformation entlang den, erst entlang den, genau. Hier mache ich sie entlang den Spalten und dann mache ich sie entlang den, und dann kriege ich die Entfernung in einem Kreis sozusagen. Mache ich das dann auch nochmal entlang den Spalten, also die Veränderung der Entfernung, kann ich auf die Art und Weise auf die Dopplerfrequenz schließen. Und über die Dopplerfrequenz komme ich auch auf die Geschwindigkeit. Und wenn ich dann auch noch, dann weiß ich halt, okay, es liegt irgendwo, ist das Objekt ist hier irgendwo auf dem Kreis. Aber wo ist es denn? Wenn ich dann auch noch die Richtung bestimmen möchte, dann brauche ich ja mehr Antennen-Array. Okay. Na. Also erst entlang den Spalten FFT, dann das Ergebnisse, die Ergebnisse entlang den Zahlen. Und das mache ich dann nicht nur für eine, sondern für mehrere Antennen, dann habe ich auch noch die Richtung. Entlang den Spalten und Zahlen kriege ich die Geschwindigkeit. Entlang den Zahlen, entlang den Spalten, ja, entlang einer Spalte, also über die Zahlen hinweg, kriege ich die, entlang einer Zeile, über die Spalten hinweg, kriege ich die Entfernung und dann mache ich das über mehrere, nicht, dass ich jetzt Ihnen was Falsches erzähle. Quatsch, das Rote geht ja genau hier, also entlang einer Spalte kriege ich die Entfernung und dann entlang in einer Zeile kriege ich dann auch noch die Geschwindigkeit. So, also hier dann auch ein bisschen die Physik anhand von den Formeln dann darstellen. So, dann hätten wir Kapitel 5. Ja, dann kommen wir zu Kapitel 6. Oh. Das war die Sache mit dem Hock. Und da interessiert mich so grob, wie der Hock jetzt funktioniert. Den Hock-Algorithmus skizzieren. Also auch erstmal darlegen, was ist die Idee. Na, dass eben das aufrechte Personen halt ein bestimmtes Kantenprofil aufweisen und dieses Kantenprofil wird sozusagen klassifiziert. Okay, und letztendlich kommt so ein Eigenschaftsdeskriptor raus und wie man diesen Eigenschaftsdeskriptor bestimmt, das sollen Sie mir erklären. Und wie macht man das? Man unterteilt es erstmal in so gleiche Fensterchen, der Größe 8x8. Dann mache ich eine Kantendetektion da drauf, beziehungsweise ja, mit einem Sobel. Also mit so einem, der ich links zum Nachbarn gucke, von einem bestimmten Punkt und rechts zum Nachbarn und die dann voneinander abziehe. Den linken ziehe ich vom rechten ab. Und das mache ich vertikal und horizontal und so weiter und für die drei Farben. Ne? Und ja, dann kommt letztendlich ein Vektor raus und der Vektor, also für X- und Y-Richtung, kommt dann der Vektor raus, interpretiert es halt als Vektor und beim Vektor gibt es den Betrag und Winkel und entlang den Winkeln wird das Ganze klassifiziert. Die Winkel werden also in die sogenannten Bins, in bestimmte Bereiche eingeteilt und je nachdem, wie viele Winkel ich in so einem Bereich habe, die addiere ich eben auf. Das ist dann eben das erstelle Histogramm. Und da muss ich noch ein bisschen interpolieren, damit es besser wird zwischen den Bins, innerhalb den Bins und dann zwischen den Bins. Mache also dann nochmal eine Normierung, Blocknormierung. Okay, und letztendlich kommt dann der finale Deskriptor. Also Bestimmung, ich gehe noch ein paar Stichpunkte mal vor. Bestimmen dieses Gradientenvektors. Und dann Quantisierung, lineare Interpolation. Die Blocknormierung, das sind so die wesentlichen Dinge, die erklären Sie mir halt verständlich in eigenen Worten, was da gemacht wird. Und dann kommt letztendlich so ein Vektor raus und mit diesem Vektor gehe ich dann in eine SVM und bei der SVM reicht mir die grobe Idee auf den Folien 17 bis 21, die hier für eine lineare Funktion oder für ein Cluster dargestellt wurde, den man mit Hilfe der linearen Separierbarkeit in zwei Klassen einteilen kann, womit ich dann letztendlich entscheide, ist der Vektor in der einen oder in der anderen Klasse. Die SVM macht ja letztendlich eine binäre Antwort, ist Person oder ist nicht Person. Der Vektor, ne? Ups. Okay, also SVM, grobe Idee. Folien 17 bis 21, die ganzen Feinheiten, die dann da noch kamen, mit Hyperebene und so weiter, und wie wir das da genau gemacht haben, hatte ich das ja dann auch mal mathematisch ein bisschen dargestellt. Ja, dass man das dann über so eine Hesse-Matrix lesen kann. Das lassen wir weg. So, und damit kommen wir zu dem Kapitel, was wir letzte Woche gemacht haben. Also das mit der Beispiel aus der für Vielteilchenmodelle Molekulardynamik, da für so eine Strömungs Mechanik. Und da, ja, die Bewegungsgleichungen sind natürlich auch interessant, aber wir steigen da gleich mal. Genau. Wir steigen da gleich mal in diesen Basis-MD-Algorithmus ein. Und anhand von dem erzählen Sie mir das dann alles, was dann da halt alles, welche Bedeutung die einzelnen Zeilen da haben, warum stehen die da, ne? Also Vorschleife ist da irgendwie, beziehungsweise Weilschleife, was macht die? Also da gibt es ja Diskretisierung über die Zeit. Und der Rest, Calculate Forces, welche Kräfte werden denn da berechnet? Da ergibt sich dann sozusagen, dass das die Newtonschen Gleichungen sind. Und dann integrate dieses IOM. Also die Bewegungsgleichung, Equations of Motions. Und hier bei 16 zeigen Sie mir das auch. Die untere Grafik können Sie weglassen. Die ist ja trivial. Ja, das ist eigentlich keine große Aussagekraft, außer dass man halt darstellt, wie unterschiedlich sich die Geschwindigkeit auswirkt in Abhängigkeit von der, in der großen Unrotation, in Abhängigkeit von der Anzahl der Partikel. Okay, also schauen wir da auch mal ein bisschen was dazu auf. Also Kapitel 7, den Basis-MD-Algorithmus. Den Basis-Molekular-Dynamik-Algorithmus. Also Folien 15, 16. Und wie gesagt, bei 16 die beiden obigen Algorithmenstücke. Grafik drin, das ist jetzt eher interessant. So, dann haben wir ja diese drei Verfahren da gemacht, ne? Und da interessieren mich jetzt nicht die Herleitungen, die ich letzte Woche ja gemacht habe, sondern ich will die Unterschiede haben. Also jetzt nicht die exakten Herleitungen. Ich habe die auch mehr, ich habe sie nicht direkt an der Tafel gemacht, sondern mehr so erklärt, indem ich zwischen Folien immer hin und her gesprungen bin, habe dann verwiesen, wo wird was eingesetzt. Also keine Herleitungen. Genau, bei Folie 17 sind dann so die Basisgleichungen 1ab. Sie eigentlich wieder auf, ne? Die Bewegungsgleichungen, die dann halt schildern und tun, was mache ich damit? Und wo ist dann das Problem? Beim Ursprungsalgorithmus habe ich eine Abhängigkeit von Delta T Quadrat. Ja, das kann wieder zu Ungenauigkeiten führen und so weiter. Genau, das vermeide ich, indem ich im nächsten Schritt unterschiedliche Geschwindigkeit und Position zu unterschiedlichen Zeitpunkten berechne. Da kriege ich eine Verbesserung durch Bestimmung der Durchschnittsgeschwindigkeit. Die brauche ich ja wieder für die Makrozustände, ne, was wir hatten. Weil ich ja zum Beispiel Energie, kinetische Energie berechnen will, dazu brauche ich dann Geschwindigkeit. Und da hatte ich das Problem mit diesen Zwischenzeiten, dass das nicht synchronisiert war. Und die Verbesserung erreicht man dann durch den Valid Velocity Algorithmus. Ne? Also, Basisalgorithmus. Wo war das Problem? Und erste Verbesserung. Okay, vermeidende Abhängigkeit von Delta D Quadrat. Okay, andere Probleme und so weiter. Ne? Das arbeitet sich dann selber. Lösung. Velocity. Varlet oder Velocity, also irgendwas weißt du. Gut, ich würde sagen, das reicht dicke, um 30 Minuten zu füllen. Und ja, bis wir das alles erarbeitet haben, reicht auch dicke. Gut, irgendwelche Fragen dazu noch? Ja, bitte.
Genau, für das Kapitel 5, das war das Radar.
Ja.
Was haben Sie da? Haben Sie da eine Omni-Grundlage hochgenommen? Also das war ja nicht in dem
Buch. Nee, das war nicht in dem Buch da drin. Die Grundlage haben wir uns mehr oder weniger selber in dem Projekt erarbeiten müssen. Aber so ganz vom Himmel ist es auch nicht gefallen. Das habe ich zum Teil hier rausgenommen. Das nimmst du dann? Ich glaube nicht, ne? Können wir lösen. Am besten gleich online, weil sonst dauert es zu lang. Meine privaten Investoren. Okay. Achso, ja, da habe ich nicht noch eine Chance. Das heißt, es dauert nicht so lang. Ich könnte sagen, wenn ich dann immer im Büro bin, muss ich wieder vergessen. Im Alter vergisst man so viel. Jetzt mag er das nicht. Das Leben ist gemein. Blinkt immer noch. Ach komm, jetzt hör auf. Das habe ich schon 5000 Mal gemacht. Nur Sicherheit. Gut. Ja, da habe ich ein paar Weisheiten rausgenommen. Die können Sie sich mal angucken. Da steht noch mehr drin. Die Anfangsgrafik auf meinen Folien, die das Ganze ein bisschen motiviert, die ist da auch drin. Ich lade das Klammer hoch, weil sonst vergesse ich das. Materialien, Folien. Ja, ich habe es wahrscheinlich hier drin. Alles, was sind da so drin? FFT, Buch, Multicore, genau. Okay, dann machen wir noch das mit dem Radar da auch mit rein. Aber zum großen Teil sind es Dinge, die wir uns ein bisschen so selber erarbeitet haben. Okay, noch weitere Fragen? Gut.